fotografiei, você jovem de terraço, de novo por nome de Schitzelbock, San Schifferfern, die haben uns einen Quart gefangen, und ich war auch super, super Symbol, die haben einfach ein Traumwetter. Also ich stehe in guter Stern, eine gute Sonne über dieser Veranstaltung. Ich bin so froh, es sind Leute da, die nicht Schiffern gehen, die heute nicht warten, aber es gibt noch Tage, also es gibt Zeiten, wo man sich einfach mit anderen Sachen beschäftigen kann, mit wichtigen Sachen, mit ganz wichtigen Sachen, die nicht nur auf heute gehen, sondern einfach auf morgen, übermorgen und auf die nächsten Jahre gehen. Freut mich, dass Sie da sind. So gesehen möchte ich sagen, Ehrengäste begrüßen, und Sie sind alle unsere Ehrengäste, weil sonst war es auf der Skipiste oder im Korb. Dankeschön. Ich freue mich für den heutigen Tag. Mein Name ist Erik Hagel. Ich darf diesen Tag heute moderieren. Ich begleite den Tag. Unser erster Referent ist der Dr. Sebastian Thieme. Wir haben so recherchiert, so was es da alles gibt. Und so, Sie haben in Leipzig studiert, promoviert. Sie sind dann in Hamburg gewesen, haben es betreut, wissenschaftlich tätig, sehr viel ökonomische und sozial-ökologische Studien. Jetzt schauen, es gibt eine lange Reihe von Publikationen, die man findet, wo Sie selbst gemacht haben, mitgemacht haben. Und jetzt leben Sie seit 2 Jahren in Wien und sind dort bei einer Organisation, wenn ich das jetzt da anschaue, dass ich das jetzt nicht falsch sage, die Denkfabrik. Das ist ja eigentlich Denkfabrik. Hätte man auch denken müssen. Deswegen freue ich mich, dass der Herr Thieme jetzt den ersten Vortrag startet. Gemeinwohl wirtschaftstheoretisch gedacht, ist, glaube ich, eine gute Ergänzung zu unserem Wissen, das wir von gestern schon gesammelt haben. Dr. Thieme, bitte, eine Gönnung.
Ja, danke auch nochmal von meiner Seite für die Einladung. Ganz kleine Berichtigung, also die Denkfabrik neben menschliche Marktwirtschaft, die ist von Ulrich Thielemann gegründet worden, der ursprünglich in St. Gallen gelehrt hat zur integrativen Wirtschaftsethik und der hauptsächlich jetzt in Berlin sitzt. Ja, ich selber habe, es wird ja schon angekündigt, ich habe in Leipzig Volkswirtschaftslehre studiert und in einem relativ ungewöhnlich im gleichen Fach zu wirtschaftsethischen Themen promoviert, also meine Doktorarbeit geschrieben, habe danach in einigen Projekten zur Pluralität in der Wirtschaftswissenschaft geforscht, unter anderem in Hamburg und in Kassel. Und da herrührt auch im Prinzip die ursprüngliche Idee zu dem Vortrag, mal einen Blick auf die alternativen Wirtschaftstheorien zu werfen. Und im letzten Jahr war ich der erste Schasching-Fellow der Katholischen Sozialakademie in Österreich und da habe ich dann in Wien auch wieder zur Wirtschaftsethik forschen dürfen. Und ja, das bloß zum Hintergrund und auch zur Einordnung. Ich hatte mir, als ich gefragt wurde, ob ich ein Referat für die Veranstaltung hier durchführen könnte, habe ich mir überlegt, dass es vielleicht auch generell ganz interessant wäre, mal zu fragen, wie Gemeinwohl in der Wirtschaftstheorie überhaupt behandelt wird. Wenn wir so von Gemeinwohl sprechen, haben wir ja häufig so einen ökonomischen Kontext oder heißt ja dann auch, steckt im Begriff Gemeinwohlökonomie, Gemeinwohlwirtschaft. Und da ist es sicherlich vielleicht mal interessant, mal zu schauen, wie das denn in der Wissenschaft, die sich mit der Wirtschaft hauptsächlich beschäftigt, oder die zumindest sich das auf die Fahne schreibt, die Wirtschaft zum Gegenstand zu haben, wie da mit dem Gemeinwohl umgegangen wird. Und da möchte ich Ihnen ein paar kleine Eindrücke liefern. Zunächst möchte ich allerdings erstmal kurz darstellen, wie ich oder wie man Gemeinwohl überhaupt begreifen kann. Weil das dann natürlich ein bisschen blöd ist, so einen Begriff wie Gemeinwohl so als eine Lehrformel im Raum stehen zu haben. Und es rührt ein bisschen aus meiner Arbeit in der Katholischen Sozialakademie her, dass ich da jetzt mich mal auf Papst Franziskus berufe. Da gibt es aber auch einen ganz pragmatischen anderen Grund. Er hat nämlich in Laudato Si auf noch nicht einmal 2 Seiten relativ kompakt zusammengefasst, was er so unter Gemeinwohl versteht und mit ein paar ganz prägnanten auch Merkmalen, Orientierungspunkten, die man dann auch nutzen könnte, um Gemeinwohl näher zu charakterisieren. Und ich hoffe, dass Sie es lesen können. Das sind so 6 Punkte, also die Theologin unter Ihnen hoffe ich, dass Sie es mir nicht übel nehmen, dass ich das jetzt nochmal ein bisschen mehr komprimiere. Aber wenn Sie sich die Charakterisierung des Gemeinwohls in Laudato Si anschauen, da finden Sie würde ich meinen, 6 Punkte. Der erste Punkt wäre Personalität, Menschenwürde. Darauf soll Gemeinwohl ausgerichtet sein. Es bezieht sich auch auf die Frage des guten Lebens und Zielsetzung, Zwecksetzung. Was wollen wir überhaupt Wirtschaft? Und ich würde meinen, da kann man auch diesen Begriff der Dienstbarkeit am Menschen, an der Menschenwürde mit reininterpretieren. Der Begriff der Nachhaltigkeit steht da auch im Vordergrund. Also Gemeinwohl wird auch mit Nachhaltigkeit assoziiert, auch in dem Sinne, dass auch zukünftige Generationen noch wirtschaften sollen. Dann gibt es einen etwas, vielleicht ein bisschen umständlichen Terminus, die gemeinsame Bestimmung der Güter. Das ist, damit ist eigentlich letzten Endes gemeint, dass die Erde uns irgendwie allen gehört. Also da gibt es kein Privateigentum Erde, sondern das Eigentum Erde ist eigentlich, oder wir sind im Prinzip die Besitzware im Prinzip der Erde und haben deshalb auch eine gemeinsame Verantwortung mit dem, gegenüber der Umwelt. Subsidiarität ist ein weiterer Punkt, der bei der Gemeinwohldefinition oder bei diesem Prinzip des Gemeinwohls auch mit angesprochen wird. Subsidiarität möchte ich mir mal erlauben, einfach so auf die Form herunterzubrechen, dass man Probleme auch selbst lösen soll erstmal. Also da, wo die Probleme anfallen, sollen die erstmal auch erst in erster Linie gelöst werden. Und das Zweite, was aber dazu kommt, und das ist zwingend auch wichtig, das ist der Anspruch auf Hilfe zur Selbsthilfe. Also immer dann, wenn ich selber meine Probleme nicht lösen kann, soll mir auch geholfen werden. Das ist deshalb nochmal wichtig, darauf hinzuweisen, weil in den 90er Jahren in etwa dieser letzte Teil ein bisschen unter den Teppich gekehrt wurde. Also da hat man hauptsächlich gedacht, naja gut, selber Probleme lösen, Stichwort Eigenverantwortung, Staat soll sich raushalten, lieber dem Einzelnen alles überlassen. Und da wird auch insbesondere von kritischer theologischer Seite immer wieder das kritisiert, dass da eigentlich die zweite Seite, die Hilfe zur Selbsthilfe, fehlt, was auch kritische Ökonomen immer wieder kritisieren. Ja, dann der Aspekt der Solidarität, das ist etwas Besonderes, wie ich finde, in Laudato Si, weil es da halt sehr deutlich ausgedrückt wird, dass Gemeinwohl sich in einen Appell zur Solidarität transformiert, der dann letzten Endes dann in der vorrangigen Option für die Armen mitmündet, was im Endeffekt nochmal als Hinweis darauf gelten kann, dass es eben beim Gemeinwohl nicht nur um gutes Leben für wenige, sondern um gutes Leben für alle geht, also alle Beteiligten. Das sind im Prinzip so circa 6 Aspekte, Gemeinwohlaspekte, mit denen Sie Gemeinwohl ein bisschen näher charakterisieren können. Und warum erwähne ich das? Naja, weil ich darauf jetzt auch ein bisschen drauf immer mal wieder zurückkommen möchte als ein kleiner Prüfstein. Wenn Sie jetzt zum Beispiel wirtschaftspolitische Empfehlungen hören oder wenn es um Wirtschaftstheorien geht, da können Sie nämlich gucken, wie stark denn die Wirtschaftstheorien überhaupt mit diesen Gemeinwohlaspekten umgehen. Also da müssen Sie jetzt nicht mit einer Lehrformel Gemeinwohl arbeiten, sondern können Sie ganz konkret gucken. Also Theorie A, Theorie B, Theorie C, wie nah kommt sie denn dem Anspruch Personalität, Nachhaltigkeit und so weiter zu berücksichtigen. Und das möchte ich jetzt im Prinzip auch ein bisschen als Grundlage nutzen, also die Frage, welche Wirtschaftstheorien berücksichtigen Gemeinwohlaspekte und im Zweiten dann, das geht konkreter auf die allgemeinen alternativen Wirtschaftstheorien, wo ich Ihnen 2 Ansätze vorstelle, welche Wirtschaftstheorien in besonderer Weise dem Gemeinwohl zuträglich sind oder gemeinwohloffen sind. Das ist im Prinzip das, was ich machen möchte. Das sind 2 Teile. Also die ursprüngliche Idee war von mir, dass ich Ihnen ein bisschen was über die alternativen Wirtschaftstheorien sage. Aber mir ist dann bei der Vorbereitung aufgefallen, dass es ein bisschen auch ein bisschen unfair und unredlich wäre, wenn ich so einfach über die Standardökonomik hinweggehe. Und das hat im Grunde auch den Grund, dass wenn Sie jetzt normalerweise mit Ökonomen zu tun haben, das meistens, ich sage jetzt mal, Standardökonomen sind, also die jetzt normalerweise diese Sachen immer wieder auch bearbeiten, die, was man in der kritischen Ökonomik auch als Mainstream bezeichnet. Und da ist es sicherlich erstmal ganz interessant, vielleicht auch für Sie, vielleicht auch generell mal zu schauen, was erwartet Sie denn da? Und da haben Sie erstmal grundsätzlich ein Problem, weil der Begriff Gemeinwohl so stark in der wirtschaftswissenschaftlichen Ausbildung gar nicht vertreten ist. Und also Symptom davon ist, dass wenn Sie in Lehrbücher reinschauen, da gibt es hinten ein Schlagwortverzeichnis oder Index und da taucht der Begriff Gemeinwohl im Grunde nie auf. Also ich habe in der Vorbereitung jetzt auch zu dem Referat nochmal kursorisch ein paar alte und ein paar neuere Lehrbücher genommen, habe da mal reingeschaut und das ist tatsächlich so, dass wenn Sie da wirklich Gemeinwohlökonomie betreiben wollen, Sie da tatsächlich auf dem Trockenen sitzen mit der normalen Standardökonomik. Woran könnte das liegen? Das könnte daran liegen, dass man vielleicht zwar den Gemeinwohlbegriff nicht verwendet, aber irgendwie vielleicht schon was Gemeinwohlartiges behandelt und das aber nicht so nennt. Und wenn Sie da eben schauen und sagen, okay, Gemeinwohl begreifen wir mal als eine Idee von einem allgemeinen Wohlergehen, also jedem soll es irgendwo gut gehen, dann finden Sie Begriffe wie Wohlstand oder Wohlfahrt in der Ökonomik, die das zumindest von der Tendenz her in diese Richtung Gemeinwohl umfassen. Wohlfahrt im Englischen Welfare, da gibt es auch Spezialisierungen zu Welfare Economics, die sich direkt mit diesen Dingen beschäftigen. Und es wird dann tatsächlich auch erstmal unterschieden zwischen, also es gibt auch eine Unterscheidung in Wohlfahrtstheorie und Verteilungstheorie. Wohlfahrtstheorie ist auch mit dem Begriff der Allokation verbunden. Ich erwähne das jetzt nicht, damit ich jetzt irgendwie, weil ich Sie mit Fremdbegriffen striezen möchte, aber wenn Sie da irgendwie mal Fachdiskussionen verfolgen, Allokation, das hat irgendwas mit Wohlfahrt zu tun. So, was bedeutet das? Naja, in der Wohlfahrtstheorie geht es darum, eine optimale Zuweisung von Gütern und Ressourcen im Produktionsprozess zu gewährleisten. Die Grundidee ist letzten Endes, dass die Wohlfahrt maximal ist, wenn alles am richtigen Ort ist, wenn es keine Lieferschwierigkeiten gibt, wenn ich problemlos das konsumieren möchte, was ich konsumieren will, wenn ich also jetzt nicht Lieferwege zum Beispiel, Produktionswege, Produktionsketten habe, wenn alles im Prinzip wie geschmiert läuft. Und da ist eben die Idee, wenn das alles so schön wie so ein Zahnradmechanismus eingestellt ist, dann können wir wunderbar produzieren, konsumieren und da ist dann auch die Wohlfahrt am höchsten. Und jetzt könnte man draufsetzen, okay, in dem Sinne wäre dann wahrscheinlich auch das Gemeinwohl am höchsten. In der Fachdiskussion gibt es zur Allokation noch einen anderen Begriff, den der Distribution, der taucht übrigens auch im Laudato Si auf, mit Blick auch auf das Solidarverhalten, da geht es um die distributive Gerechtigkeit und da ahnen Sie es vielleicht schon, es geht um Verteilung, Verteilungsgerechtigkeit und da wird in der Volkswirtschaftslehre unterschieden oder erstmal generell die Verteilungstheorie bedeutet, dass wir die Produktionsergebnisse, das Volkseinkommen, Bruttoinlandsprodukt verteilen. Und wenn Sie das zum Beispiel auf die Produktionsfaktoren Arbeit, Boden, Kapital, das ist so das, was klassisch unterschieden wird, machen, wird von der funktionalen Verteilung gesprochen. Und wenn Sie dann gucken, wie das Einkommen auf Personen, Haushalte verteilt wird, da haben Sie dann die sogenannte personelle Einkommensverteilung, können Sie dann nochmal um sekundär, primär unterscheiden, aber das kann man jetzt hier erstmal außen vor lassen. Ja, also insofern, wenn Sie sich insbesondere diese personelle Verteilungsfrage anschauen, ist natürlich das, was in den letzten Jahren immer wieder diskutiert wird, wo es jetzt auch insbesondere an der WU in Wien ein entsprechendes Institut gibt, das da gegründet wurde im letzten Jahr. Thomas Piketty mit dem Kapital im 21. Jahrhundert wirft ja die Frage verstärkt auf und das wird lange und breit diskutiert. Und wie gesagt, auch bei Franziskus und Laudato Si taucht das auf und da können Sie natürlich schon auch sagen, okay, das ist ein Gemeinwohlaspekt, der da behandelt wird. Aber Sie sehen schon, wenn Sie so herangehen und auf die Ökonomik gucken, haben Sie ein leicht eingeschränktes Verständnis von dem, was eigentlich Gemeinwohl ist oder Gemeinwohl sein könnte, wenn Sie das jetzt mal vergleichen mit den Gemeinwohlaspekten, die ich im Vorfeld genannt habe. Also da können Sie mit den Dingen, die ich Ihnen jetzt hier mit Wohlfahrts- und Verteilungstheorie vorgestellt habe, nicht übermäßig viel anfangen. Dann gibt es noch was Drittes, und zwar eine Unterscheidung von Gütern. Und zwar wird in der Volkswirtschaftslehre werden noch mehr Güterarten, aber zwei Güterarten unterschieden, die jetzt insbesondere für die Gemeinwohldiskussion interessant sein könnten. Und zwar sind das freie Güter einmal. freie Güter sind die, wo es keine Knappheit gibt, wo es keine Konkurrenz gibt, da konkurrieren wir nicht drum. Ja, die sind üppig da, so ist die Vorstellung. Die haben deshalb auch keinen Preis und deshalb hat auch keiner einen Anreiz, die irgendwie zu produzieren oder anzubieten. Typische Lehrbuchbeispiele sind dann Luft und Wasser. Ein anderes Beispiel, was vielleicht ein bisschen plausibler auch ist, ist dann zum Beispiel ein Leuchtturm. Ja, wir können da niemanden davon ausschließen, dass jemand das Leuchten des Leuchtturms sieht, und sie können im Prinzip auch nicht sagen, dass das Leuchten dann knapp ist. Also wenn der Leuchtturm leuchtet, leuchtet der. Und damit zielen sie im Endeffekt, also in dem Kontext, auch schon auf Umweltgüter ab, und das ist dann das, was im Prinzip auch, wenn sie als Gemeinwohlaspekt das mit vergleichen wollen, also als Kollektivgut Erde vielleicht verstanden werden kann. Die zweite Güterform, das sind Allmendegüter oder Gemeingüter. Da besteht schon eine Nähe, auch durch den Begriff Gemeingut, zum Gemeinwohl. Das sind im Prinzip Güter, die sind allen zugänglich, aber die sind knapp. Typische Beispiele im Lehrbuch sind dann so Gemeindewiesen, Fischbestände, aber bei dem Wetter jetzt hier draußen können wir auch an Parkanlagen denken. Die Parkbänke sind jedem zugänglich, aber wenn ich drauf sitze, kann da im Prinzip wird da wahrscheinlich kein zweiter drauf sitzen wollen oder liegen oder wie auch immer. Also Sie sehen, da gibt es im Prinzip Güter, die sind zwar allen zugänglich, die kann theoretisch jeder nutzen, aber die sind dadurch beschränkt, dass man da nicht jeder zur gleichen Zeit das nutzen kann. So, und das betrifft im Prinzip auch Umweltgüter. So, was macht die Ökonomik nun, die Wirtschaftswissenschaft? Die analysiert nun Angebot und Nutzung dieser freien Güter und Gemeingüter, allerdings unter ökonomischen Gesichtspunkten. Das heißt, es wird unter dem Gesichtspunkt der Effizienz, des Nutzens, Nutzenmaximierung, der Effizienz betrachtet. Sie haben da letzten Endes auch immer wieder auch so typische Annahmen wie der Homo economicus, also so typisches Nutzenmaximierungsverhalten an sich denkend und so weiter, was Sie da bei der Analyse mit verwenden. Und da wird dann eben zum Beispiel geguckt, und das kann man auch in einem Gemeinwohlkontext sehen, wie unter ökonomischen Gesichtspunkten vermieden werden kann, dass eben beispielsweise Luft verschmutzt wird oder dass es zu Übernutzung, Überfischung oder so weiter kommt. Ja, und da wird im Endeffekt, also da ja, können Sie sich so vorstellen, es wird Gemeinwohl analysiert, unter der Annahme, dass wir da nicht gemeinwohlorientierte Subjekte dort drin haben. Und dann wird eben nach der ökonomischen Anreizstruktur geguckt. Und es geht im Endeffekt um so eine wirtschaftspolitische, wirtschaftsrechtliche Rahmenordnung, unter der dann beispielsweise Gemeinwohl insofern Rechnung getragen wird, dass man dann Umweltverschmutzung und so weiter vermeidet. Der Punkt ist hier, dass Sie das ausschließlich unter ökonomischen Gesichtspunkten und dann auch mit ökonomischen Instrumenten machen, also typisch dann zum Beispiel Steuern oder CO2-Zertifikate. Damit versucht man dann gemeinwohlförderlich zu wirken, könnte man jetzt so sarkastisch anhängen. Ja, und damit haben Sie aber auch schon ein paar Probleme auf dem Tisch liegen. Das eine hatte ich eben gerade angedeutet. Es wird analysiert, Gemeinwohl unter streng ökonomischen Gesichtspunkten, also ökonomische Rationalität, Nutzenmaximierung und so weiter. Und das steht natürlich in einer Gemeinwohlidee, die solidarisch sein soll, die auch den Menschen als Mitmenschen betrachtet. Stichwort Kategorie vor Imperativ, also ich wäge auch ab, was mein Gegenüber zuträglich ist oder auch nicht. Das steht dieser Idee natürlich entgegen. Und da kann man natürlich schon erstmal generell fragen, ob das die angemessene Art und Weise ist, Gemeinwohl zu analysieren. Na, also will nicht abstreiten, dass man da interessante Schlussfolgerungen draus ziehen kann, aber die Frage ist, ob man so von dieser Grundausrichtung schon in der Lage ist, Gemeinwohl überhaupt zu erfassen, was das ist. Und das trifft natürlich im Weiteren darauf zu, dass nur Gemeinwohlaspekte berücksichtigt sind, die sich in ökonomische Kategorien gießen lassen. Also sprich, wenn ich die irgendwie in Kosten- und Nutzenkategorien ausdrücken kann. Das muss auch nicht ganz falsch sein, aber man kann sich prinzipiell auch fragen, ob es überhaupt in jedem Fall sinnvoll ist, das so zu machen. Ob dann nicht eventuell auch bestimmte Gemeinwohlaspekte außen vor bleiben, die ich eben nicht beziffern kann. Also ein Gesellschaftsklima zum Beispiel, weiß nicht, wie man das irgendwie beziffern möchte. Und da sind wir im Prinzip auch wieder bei der Frage, wie kann man das dann, ja, ob das dann Sinn macht, das so ökonomisch zu analysieren, wie das die Standardökonomik macht. Und ein dritter Punkt, den bitte ich da auch nicht zu unterschätzen, auch wenn das vielleicht viele Standardökonomen eher von sich weisen wollen, das sind natürlich ideologische Probleme und Gegensätze. Wenn Sie eine Wirtschaftswissenschaft haben, die ganz fundamental auf Markt, Privatisierung, Konkurrenz, Eigenverantwortung setzt, die zwar auch andere Wirtschaftsformen mit analysiert, aber die am Ende des Abends dann trotzdem sehr stark auf diese Punkte setzt, die hat es natürlich grundsätzlich schwer, offen gegenüber Gemeinwohlideen zu sein. Und das sehen Sie beispielsweise, wenn Sie sich dann anschauen, wie sowas analysiert wird, da ist immer so ein negativer Unterton mit dabei. Da wird dann immer gesagt, naja, Gemeingüter, freie Güter, ja, das bietet Anreize, sich auf Kosten von anderen zu bereichern. Ja klar, wenn Sie das unter Rationalitäts- und Nutzenmaximierungsgesichtspunkten analysieren, kann da auch nichts anderes rauskommen. Aber wenn Sie als Grundsatzprämisse stellen, dass Menschen in der Gemeinwohlökonomie eben solidarisch sich verhalten, dann sieht das wieder schon anders aus. Und da ist eben das grundsätzliche Problem, dass wenn Sie dort, wie gesagt, so schon ideologisch vorgeprägt an Gemeinwohl rangehen, Sie dann eher einen etwas teilweise negativen, abschätzigen Gemeinwohl, eine Gemeinwohlanalyse haben. Sie können letzten Endes das auch an der Frage spiegeln, Privatisierung oder die Bereitstellung öffentlicher Güter. Das spiegelt sich das auch wieder. Da ist man dann auch nicht sehr vorurteilsfrei, sondern versucht unter dem Deckmantel vermeintlich neutrale ökonomische Analysen eben mit teilweise völlig vielleicht nicht angemessenen Instrumentarium Gemeinwohlaspekte zu analysieren. So, das hat im Prinzip zur Folge, dass Sie da, wie ich das auch vorhin schon angedeutet habe, ein selektives Gemeinwohlverständnis haben. So, jetzt können Sie sich natürlich fragen, woran liegt das denn? Und da möchte ich ein kleines bisschen kurz ausholen. Das liegt daran, dass durchaus die Wirtschaftswissenschaft, wie ich das eben angedeutet habe, eine bestimmte Ausrichtung hat. Und es gibt schon relativ lange auch recht fundamentale Kritikpunkte an der Wirtschaftswissenschaft. Die werden seit der Finanzkrise 2007, 2008 ein bisschen stärker diskutiert. Aber diese Kritikpunkte gibt es schon relativ lange. Und da habe ich Ihnen ein paar mal aufgezählt, so kursorisch. Ein allgemeiner Kritikpunkt ist, dass die normale Wirtschaftswissenschaft, die Standardökonomik, heute hauptsächlich viele Aspekte des Soziallebens, der sozialen Sphäre ausblendet. Und da haben Sie natürlich ein Problem, wenn Sie Gemeinwohl analysieren wollen, weil Sie haben es dort mit Menschen als Mitmenschen zu tun, also Mensch als Gemeinschaftswesen. Sie haben es dort damit zu tun, dass Solidarität einen Wert darstellt, dass über das gute Leben Menschenwürde auch nachgedacht werden soll. Das ist auch ein Prozess, ein Abstimmungsprozess. Und wenn Sie das alles nicht berücksichtigen, dann haben Sie eben automatisch ein recht eingeschränktes Verhältnis von auch Gemeinwohlverständnis. Das kann man noch spezialisieren. Das wird zum Beispiel kritisiert, dass die Modelle unrealistisch sind, die Annahmen, die Menschenbilder. Ich hatte das vorhin schon mehrfach angedeutet. Wenn Sie einen rationalitätsorientierten Nutzenmaximierer in eine Gemeinwohlökonomie setzen, ist das vielleicht nicht unbedingt das, was Sie unter Gemeinwohl verstehen oder an der angemessenen Analyse. Der Homo economicus, der heute auch noch häufig mitverwendet wird, ist natürlich auch eine Methodik, ein Verfahren. Und das trifft auf den zweiten Punkt zu, dass kritisiert wird, dass die Wirtschaftswissenschaft methodologisch und theoretisch einseitig ist. Das bezieht sich hier aber insbesondere auch auf den Gebrauch der Mathematik. Also wenn Sie heute Wirtschaftswissenschaft studieren, haben Sie es viel mit Formeln, mit Graphen und so weiter zu tun. Das muss nicht prinzipiell schlecht sein. Also wenn ich jetzt Politiker bin, wäre ich auch froh, wenn ich mal empirisch so ein paar Tabellen vorgelegt bekomme. Aber wenn ich das ständig nur noch das mache und alles andere ausblende, wenn ich nicht mal für nötig halte, wie das normale andere Geistes- und Sozialwissenschaftler oder Kulturwissenschaftler machen, dass ich mal ins Feld gehe, mir mal angucke, wie denn konkret in einem Landkreis oder in einem Unternehmen bewirtschaftet wird, ja, dann kann ich im Prinzip auch nur ein eingeschränktes Verständnis von Wirtschaft haben. Und das betrifft in besonderem Maße eben auch den Mangel an Reflexion, was wirtschaftsethische Aspekte betrifft. Das hat also halt auch, es ist immer wieder ein Kritikpunkt, der immer wieder in der Diskussion auftaucht und den Sie durchaus auch noch beobachten können in den aktuellen Diskussionen zur Verteilung. Ich bitte Sie da einfach mal drauf zu achten, wenn Sie mal wieder das in der Zeitung lesen oder im Fernsehen in einer Talkshow haben. Es wird dann meistens immer von Ungleichheit gesprochen. Und wenn es dann aber, also was es aber eigentlich geht, sind ja nicht, dass die Verhältnisse nur ungleich sind, sondern die möchten das ja auch bewerten. Also sprich, ist die Ungleichheit gerecht oder ist die angemessen oder so. Und da habe ich als Wirtschaftsethiker immer das Gefühl, dass da große Leerstellen existieren. Also dass da im Prinzip nicht wirklich was Fundiertes dabei herumkommt. Und es ist natürlich auch klar, Sie können ethische Fragen nicht mit normalen mathematischen Formeln oder ökonometrischen Modellen beantworten. Und genau das wird aber in der Ökonomik halt nicht gemacht. So, wenn Sie diese Kritikpunkte mal Revue passieren lassen, ist es natürlich klar, dass Sie dann mit Gemeinwohlaspekten in der normalen Standardökonomik nicht viel anfangen können. Und was eben in Reaktion auf diese allgemeine Kritik dann folgt, ist deshalb auch die Forderung nach alternativen Wirtschaftstheorien, nach einer Pluralisierung, nach einer Pluralität in der Ökonomik. Und da sind Sie dann auch schnell bei dem Begriff der heterodoxen Ökonomik, den ich jetzt bloß mal mit erwähne, weil Sie den in der Diskussion immer finden werden. Also wenn es um heterodoxe oder alternative Wirtschaftstheorien geht, das wird meistens mit dem Begriff der heterodoxen Ökonomik verbunden. Früher hat man mal kritische Ökonomik gesagt, zum Teil wird heute auch plurale Ökonomik dazu gemeint. So, und wenn ich jetzt frage, was sind alternative ökonomische Theorien, werden Ihnen wahrscheinlich oder werden bei vielen wahrscheinlich die Namen Marx oder Keynes vielleicht einfallen. Auch die Post-Keynesianischen Theorien. Und das sind im Prinzip alles Theorien, die Sie heute in einem normalen Lehrbuch nicht unbedingt finden werden. Auch also eine Analyse, Mehrwertanalyse bei Marx oder die erweiterte oder einfache Reproduktion bei Marx, das ist alles kein Lehrbuchinhalt. Das finden Sie auch nicht mal, also finden Sie selten auch in Seiten Nebenveranstaltungen. Also das deshalb im Prinzip heterodox, weil die im Prinzip nicht in der normalen Standardökonomik, in der Lehre, in der Forschung und so weiter auftauchen. Da gibt es, wie gesagt, noch viel mehr Ansätze. Ich will es bloß bei den beiden Schlagworten erstmal belassen, weil ich noch auf einen anderen Punkt hinaus möchte. Wenn Sie jetzt alternative Wirtschaftstheorien haben, sind die nämlich nicht unbedingt auch per se gemeinwohlorientiert. Und woran liegt das? Naja, es liegt hauptsächlich daran, dass die sich an der Standardökonomik abarbeiten. Ja, und das heißt wieder, die Standardökonomik verwendet zum Beispiel Annahmen wie vollständige Rationalität, vollständige Informiertheit, also dass alle jetzt hier im Raum immer das auf dem gleichen Wissensstand sind. Zeit spielt da auch keine Rolle. Und das wird kritisiert und da wird dann eben zum Beispiel entgegengehalten, statt vollständige Rationalität, unvollständige, beschränkte Rationalität oder Informiertheit wird auch nur als beschränkt angenommen, Gleichgewichtsdenken, da wird das Ungleichgewichtsdenken dagegen gehalten, also dass Märkte nicht immer geräumt sind, dass es Ungleichgewichte auf Märkten gibt. Und da sehen Sie, da wird im Prinzip dem einen Standardökonomie-Argument ein anderes entgegengehalten. Das heißt aber nicht, dass Sie jetzt grundsätzlich dann auf einmal sich wirklich einer Gemeinwohlidee öffnen, also dass Sie die Kategorien der Standardökonomik verlassen. Das heißt, dass Sie da im Prinzip durchaus eine ganze Reihe von auch alternativen Ansätzen haben, die vielleicht auch nicht unbedingt so gemeinwohlorientiert sind, weil die unter Umständen eben auch viel mit formalen Sachen arbeiten und sich eben wirklich auch nur hauptsächlich an der Standardökonomik abarbeiten. Und da bin ich dann auch bei dem Punkt, worauf ich hinaus wollte oder eigentlich hin wollte, nämlich zu den alternativen ökonomischen Theorien, die dem Gemeinwohl doch wesentlich offener gegenüberstehen können. Und die in der Diskussion auch nicht so häufig auftauchen. Ja, hier nochmal kurz die sechs Merkmale, die ich am Anfang mal zu Laudato Si erwähnt hatte, die werde ich jetzt auch ein bisschen als eine kleine Blaupause weiterverwenden. So, Ich möchte Ihnen zwei Sachen im Detail vorstellen. Das erste ist der Ansatz der Wirtschaftsstile. Das ist ein historisches Beispiel. Die Wirtschaftsstile selber werden Ihnen wahrscheinlich nicht viel sagen. Aber Sie kennen wahrscheinlich einen Wirtschaftsstil oder eine offene Stilidee, die durchaus doch eine gewisse Bekanntheit erlangt hat, nämlich die der sozialen Marktwirtschaft. Der Gründungsvater und Namensgeber der sozialen Marktwirtschaft ist Alfred Müller-Amack. Erhard hat das dann auch mit aufgegriffen und umgesetzt, aber der eigentliche Kopf, der das versucht hat, konzeptionell auszuarbeiten, ist Alfred Müller-Amack. Der wird gerne auch als ordoliberaler vereinnahmt, aber wenn man sich die Werke anguckt und auch wie er die soziale Marktwirtschaft beschreibt, dann sieht man ganz deutlich, dass das ein Wirtschaftsstildenken ist. Und es gibt, wie gesagt, noch andere Wirtschaftsstildenker. Da habe ich jetzt Arthur Spitoff herausgegriffen, weil der das am intensivsten noch mit methodologisch aufgearbeitet hat. Und weil ich mich mit dem auch am meisten auseinandergesetzt habe. Ja, und Sie sehen schon an den Lebensdaten 1873, 1957, also so ganz taufrisch ist der Ansatz nicht. Der ist auch, wie ich schon erwähnt habe, im Grunde auch vergessen, in Vergessenheit geraten. Ich möchte ihn trotzdem mal erwähnen, weil er doch ganz anders an Wirtschaft herangeht und eigentlich auch aus einer wirtschaftspolitischen Perspektive interessant ist. Die Grundidee, die hinter den Wirtschaftsstilen steckt, ist, sich erstmal grundsätzlich, bevor ich anfange, irgendeine Theorie zu entwickeln, mir mal zu überlegen, wie Wirtschaft ganzheitlich denn ausschaut oder funktionieren kann. Wie ist Wirtschaft in die Gesellschaft eingebettet? Wie soll das im Großen und Ganzen funktionieren? Das muss man natürlich nicht im Haarklein im Detail machen, aber so eine grobe Idee, wie das denn konkret ausschauen soll, sollte man sich machen. Und die Wirtschaftsstile sind da konkret die Beschreibung dieser Idee anhand von relevanten oder als relevant erachteten Merkmalen. Und das ist im Endeffekt läuft das dann auf so einen Imperativ hinaus, dass man im Prinzip sagt, okay, erst wenn ich einen Wirtschaftsstil beschrieben habe, dann soll ich eine Theorie entwickeln. Eine Theorie soll auf so einen Wirtschaftsstil aufsetzen, also keine Theorie ohne Wirtschaftsstil, könnte man sagen. So, nun hat Arthur Spitoff fünf Merkmale herausgestrichen. Ja. Wirtschaftsgeist, Wirtschaftslauf, Wirtschaftsverfassung, die technischen und natürlichen Grundlagen und die Gesellschaftsverfassung. Die hat er als wesentliche Merkmalskategorien verstanden, um sich ein Bild zu machen, wie Wirtschaft funktioniert. Und dann sehen Sie beispielsweise, wenn Sie beim Wirtschaftsgeist hineinschauen, da haben Sie sittliche Zweckeinstellungen, seelische Antriebe, geistige Einstellungen. Da können Sie dann zum Beispiel sowas wie eine solidarische Haltung irgendwo dort mit unterbringen, als eine, sagen wir mal, Geltungsbedingung für eine Theorie. Oder auch bei der Wirtschaftsverfassung, da gibt es einen Unterpunkt Eigentumsverfassung. Da kann man natürlich die Frage der gemeinsamen Bestimmung der Güter unterbringen. So. Und wenn Sie das jetzt mal im Prinzip nochmal dagegen halten, die Merkmale und die Gemeinwohlaspekte, die ich ganz am Anfang genannt hatte, und mal vergleichen, dann können Sie natürlich schon, dann liegt es im Grunde auf der Hand, dass wenn Sie so an Wirtschaft rangehen, so ein Verständnis an Wirtschaft entwickeln, dass das natürlich viel stärker Gemeinwohlaspekte berücksichtigt, als das eine Standardökonomik macht, weil da eben viel mehr Aspekte angesprochen werden. Ich will das jetzt hier nicht im Detail machen, ich hatte es schon angedeutet, bei der Wirtschaftsverfassung zum Beispiel, wenn Sie da mit Blick auf die Eigentumsverfassung schauen, da sind Sie eben bei der gemeinsamen Bestimmung der Güter, die gemeinsame Bestimmung der Güter, und wenn Sie da jetzt mal davon ausgehen, dass es ein Kollektiv- oder Gemeingutgedanken gibt, spielt er auch mit in die Solidarität rein, aber es stellt sich dann auch die Frage, in welchem Verhältnis, wann, wie, wem, wo geholfen werden soll, in welchem Verhältnis bestimmte organisatorische Einheiten einer Gesellschaft, Kommune, Bund, Land, dann verantwortlich sind und wie diese zu regeln sind, da sind wir dann bei der Subsidiarität. Also was ich jetzt hier so symbolisch für die Wirtschaftsverfassung gemacht habe, können Sie mit verschiedenen Aspekten des Wirtschaftsstils machen und dann sehen Sie eben, dass da durchaus mehr Musik drin ist als beim standardökonomischen Ansatz. Zwei Sachen will ich noch anmerken. Der eine Punkt ist, Der Wirtschaftsstilgedanke selber, so wie ich das Ihnen vorgestellt habe, ist wie gesagt ein bisschen in Vergessenheit geraten und der ist jetzt auch nicht so taufrisch. Da müssen Sie, wenn Sie die Begriffe sehen, natürlich schon, wenn Sie den heute anwenden wollen und praktizieren wollen, müssen Sie schon das ein bisschen modifizieren. Und das ist aber auch kein Problem, weil die Wirtschaftsstilidee offen ist. Also hat Arthur Spiethoff auch immer beschrieben. Sie können ganz zweckmäßig, was Sie beschreiben, wann und auf welchem Bereich, welche Epoche, können Sie beispielsweise sowas wie Gesellschaftsverfassung, können Sie rausnehmen, neues Kriterium, eine Kriterienkategorie reinnehmen. Das ist alles also sehr variabel, sehr offen gehalten. Das ist jetzt nichts in Stein gemeißelt. Der zweite Punkt, den ich noch mal kurz ansprechen möchte, ist, dass wenn Sie so natürlich an Wirtschaft rangehen, ist das auch interessant, gerade mit Blick auf Politik, Wirtschaftspolitik, Gestaltung von Wirtschaft und Leben. Weil dann können Sie nämlich sagen, okay, ich gucke mir mal an, wie Wirtschaft momentan ausschaut, mache das mit solchen Merkmalen und dann überlege ich mir mal, wie hoch in 10, 15, 20 Jahren ein gemeinwohlorientierter Wirtschaftsstil aussehen muss. So, dann haben Sie eine Ist-Vorstellung, eine Zielvorstellung, dann können Sie auch relativ solide eine Strategie entwickeln, wo Sie heute meistens immer noch mit so ökonometrischen Modellen wahrscheinlich arbeiten und das Ganze sich eigentlich auch von der Idee Gemeinwohl vielleicht eher entfernt. Also das wäre also durchaus auch noch vor dem Hintergrund eine interessante Alternative, aber wie gesagt, dazu müsste man den Mut haben, das auch mal wieder stärker zu bearbeiten. Ein etwas neueres Konzept ist das Konzept vorsorgenden Wirtschaftens, was jetzt der zweite Zugang, den ich Ihnen vorstellen will. Der kommt aus der feministischen Perspektive und der ist insofern auch eine Besonderheit, weil er die feministischen Aspekte mit den Nachhaltigkeitsaspekten in Verbindung bringt, miteinander verzahnt. Und das geschieht über die Zentralkategorie der Reproduktivität. Das klingt jetzt ein bisschen sonderbar. Das ist mit Reproduktivität gemeint. Nun, aus Sicht dieser Person, die dieses Konzept entwerfen, ist ein wesentlicher Kritikpunkt an der wirtschaftlichen Art und Weise, wie wir produzieren, dass viele sogenannte Reproduktionsaspekte gar nicht berücksichtigt werden. Beispielsweise die Reproduktivität soziale Reproduktivität, die hauptsächlich von Frauen gewährleistet wird, die dann Care-Sorgearbeit betrifft, das bleibt außen vor, aber auch die Reproduktivität der Natur. Und das heißt letzten Endes, dass wenn wir von Produktion sprechen, ökonomischen Produktionsprozessen, wir eben berücksichtigen müssen, dass wir nicht nur irgendwas produzieren, sondern eben auch Schadstoffe produzieren, die können nicht unendlich absorbiert werden. Wir haben endliche Produktionsmittel, da müsste man auch überlegen, wie man verantwortungsvoll damit umgeht, das muss auch im Hinterkopf bleiben. Man muss beachten, dass vielleicht einige Produktionsfaktoren eben auch erhalten oder die Selbsterholung sozusagen gewährleistet werden soll. Also wenn Sie jetzt beispielsweise an Holz denken, haben Sie halt zwei Möglichkeiten. Entweder forsten Sie einen Wald wieder auf oder Sie nehmen nur so viel raus, dass die Selbstregenerationsrate nicht geschädigt ist. So, die Wirtschaftswissenschaft macht das meistens nicht. Dann haben Sie Produktionsfaktoren, es kommt ein Produktionsprozess rein und haben Sie ein Produkt. So, und die dieses Konzept entworfen haben, wollen, dass wir diesen Reproduktionsprozess wieder in diesen sozialen, ökologischen Kontext einbetten. So, und dafür geben die auch noch drei Prinzipien vor, nämlich das Vorsorgeprinzip, was letzten Endes auf den Aspekt der Nachhaltigkeit hinausläuft. Wir sollen also so wirtschaften, dass auch zukünftige Generationen auch noch vernünftig wirtschaften können. Ein feministischer Punkt ist die Kooperation. Ja, also es wird im Gegensatz zur Standardökonomik, die immer auf Konkurrenz und Wettbewerb setzt, eben die Frage gestellt, warum müssen wir eigentlich uns diesen Stress im Wettbewerb überhaupt antun? Können wir nicht auch statt Marktmechanismen auch gemeinschaftliche Wirtschafts, Formen auch stärker in den Mittelpunkt rücken. Also warum sollen wir nicht solidarisch statt gegeneinander kämpfen, kämpfend wirtschaften? Und dann der letzte Punkt als Prinzip, das gute Leben. Ja, also nicht nur gutes Leben für alle, sondern für Einzelne, sondern auch für alle. Und das ist insofern in zwei Punkten wichtig. Auf dem, der eine Punkt ist, dass sich damit wirtschaftliche Prozesse allgemein erstmal auch wieder in eine gewisse Zwecksetzung hineinbegebe. Also Wirtschaften ist kein Selbstzweck, sondern sie soll den Menschen im guten Leben, dem guten Leben für allen, die, alle dienen. Und der zweite Punkt, den habe ich jetzt nicht hier besonders aufgeschrieben, aber der spielt ja auch eine wichtige Rolle. Das, was gutes Leben ist, ist ja nicht in Stein gemeißelt. Das kann sich ändern. Deshalb muss das auch immer wieder gesellschaftlich ausgehandelt werden. Und das muss hier auch, das wird hier auch sehr stark berücksichtigt. Dass es also sehr stark auch demokratische Prinzipien dort mit einer Rolle spielen. Und auch hier können Sie wieder dasselbe Spiel machen, wie das, was ich Ihnen vorhin bei den Wirtschaftsstilen präsentiert habe. Sie können eben gucken, dagegenhalten, welche Gemeinwohlaspekte berücksichtigt werden. Und da liegt es eben auch auf der Hand, dass dieses Konzept wesentlich stärker Gemeinwohlaspekte berücksichtigt, als Sie es beispielsweise bei der Standardökonomik erwarten können. Weil da eben beispielsweise mit dem Prinzip der Vorsorge ganz konkret auf die Nachhaltigkeit, auf die Solidarität und so weiter abgestellt wird. So. Das sind, wie gesagt, nur zwei Ansätze, die ich Ihnen im Detail vorstellen wollte. Ich möchte Ihnen da jetzt auch nicht noch viel mehr diesen theoretischen Kram da so zumuten, aber ich wollte Ihnen da hauptsächlich deutlich machen, dass es also durchaus Alternativen gibt, die sehr deutlich von dem abweichen, was wir normalerweise von Wirtschaftswissenschaft, Volkswirtschaftslehre präsentiert bekommen. Und wie gesagt, das sind nur zwei Ansätze, es gibt mehrere, die habe ich Ihnen hier mal so ein bisschen aufgelistet. Also wenn Sie die Wirtschaftsstile nehmen, die sind streng genommen in den Bereich der Wirtschaftskulturforschung einzuordnen. Da sieht es auch nicht viel besser aus. So die letzte größere Publikation, die ich so im Hinterkopf habe, die ist von 1996. Also da gibt es auch kein richtig großes Forschungsprogramm, aber das ist so das, was noch so am jüngsten Datum sozusagen existiert, wo man mit diesen Ansätzen gearbeitet hat. Die Sozialökonomik ist gerade im Moment ein Schlagwort, was so ein bisschen auch auflebt. Sie haben also da mit der Sozialökonomik Ansätze, die durchaus auch in die Richtung Wirtschaftskultur, Wirtschaftsstile geht, ganzheitliche Betrachtung des Wirtschaftens, Berücksichtigung von Moral, Ethik und so weiter. Da kann man dann auch gespannt sein, wie sich das entwickelt. Ja, und dann hatte ich das eben gerade vorhin auch schon erwähnt, feministische Ansätze. Das Konzept vorsorgenden Wirtschaftens gehört mit dazu, aber gerade jetzt auch mit Blick auf das Gemeinwohl könnte der Bielefelder Subsistenzansatz auch interessant sein. Der stellt die Selbsterhaltung und auch die reproduktiven Tätigkeiten, insbesondere Care, Sorgearbeit, Hausarbeit ins Zentrum. Und das Interessante jetzt vielleicht auch für die Gemeinwohldiskussion ist hier, dass im Bielefelder Subsistenzansatz verschiedene Beiträge auch entstanden sind, die sich mit den Wirtschaftsformen im ländlichen Raum zum Beispiel beschäftigt haben. Und da wird eben auch ganz anders gearbeitet, als beispielsweise jetzt, muss ich das in der Volkswirtschaftslehre in einem arbeitszeitlichen Prozess mit Markt und Wettbewerb vorstellen. Und da geht es eben auch viel zum Beispiel statt Marktwert zum Beispiel Gebrauchswerte zu produzieren und auch wie beispielsweise alternative ökonomische Wirtschaftsformen in der Stadt aussehen könnten, Gemeinschaftsgärten, Do-it-yourself-Bewegung, alles das, was man unter solidarische Wirtschaft verstehen, Genossenschaften, Konsumgenossenschaften und so weiter. Also das sind im Prinzip auch Ansätze, die vielleicht interessant sein könnten. Und wenn es hauptsächlich auch um die ethische Bewertung geht, ich hatte das vorhin angedeutet, also mit Formeln und Tabellen alleine können Sie vielleicht Ungleichheiten zeigen, aber eben keine ethische Bewertung abliefern. Da gibt es auch wirtschaftsethische Zugänge, die dem Gemeinwohlgedanken eher zuträglich sind. Das eine ist die integrative Wirtschaftsethik. Dann natürlich die katholische Sozialethik, da hatte ich ja auch schon, liegt eigentlich auf der Hand mit dem Prinzip des Gemeinwohls. Und auch die Subsistenzethik, zu der ich mich oder mit der ich mich hauptsächlich beschäftigt habe, die Selbsterhaltung als ein ethisches Mindestkriterium ins Zentrum stellt. So, damit bin ich im Grunde am Ende. Ich möchte mal kurz noch zusammenfassen, um was es mir hauptsächlich ging. Der erste Punkt war, dass ich erstmal ein bisschen näher bringen wollte, wie man Gemeinwohl ein bisschen näher fassen kann, und habe als Beispiel auch dazu Sie herangezogen, also mit diesen ganzen Gemeinwohlaspekten, die ich Ihnen hier nochmal abgebildet habe. Man kann sicherlich auch noch andere herannehmen, aber ich fand das Laudato Si deshalb ganz praktisch und gut, weil das jetzt zwar die Schlagworte ausschaut, aber wer sich ein bisschen mit der katholischen Sozialethik auskennt, weiß, dass das sind fast alles Sozial- und Moralprinzipien. Und da gibt es tatsächlich noch viel mehr auch zu jedem Prinzip an theoretischer Fundierung. Also wenn Sie das vertiefen wollen, da finden Sie durchaus da auch viel Material. Das ist jetzt nicht irgendwie so schlagwortartig, marketingmäßig irgendwo in den Raum gestellt, sondern da ist tatsächlich ein bisschen Substanz dahinter. Das sage ich auch deshalb, weil ich selber ganz erstaunt war in meiner, ja, im letzten Prüfungsjahr, in dem ich mich eben ein bisschen stärker mit der katholischen Sozialethik beschäftigt habe, dass man da gerade auch mit Blick auf die Praxis in Österreich eine relativ moderne auch Wirtschaftsethik in den Händen hält. Aber das ist jetzt so mein persönlicher Eindruck, den müssen Sie jetzt nicht teilen. Der zweite Punkt, den ich Ihnen näher bringen wollte oder wofür ich Sie sensibilisieren wollte, war, was Sie erwarten können, wenn Sie mit Standardökonomen über Gemeinwohl sprechen. Wenn Sie es getan haben und sich immer gewundert haben, warum die Diskussion ein bisschen aneinander vorbeigeht, da haben Sie ein paar Gründe genannt bekommen. Vielleicht auch ein paar Gründe und Ansatzpunkte, um vielleicht auch für Verständnis zu werben oder dort anzusetzen, wo Sie in Dialog mit Standardökonomen treten können, um beispielsweise doch Sensibilität für Gemeinwohlaspekte zu wecken. Ja, und der dritte Punkt, der folgt im Endeffekt auch aus diesem Sachstand, dass wir halt einen großen Teil mit Standardökonomen zu tun haben. Das war, dass ich Ihnen zwei Beispiele für alternative ökonomische Ansätze liefern wollte, bei denen Sie mal das Gefühl bekommen, dass Ökonomik auch ganz, ganz anders ausschauen kann. Das war mir deshalb ein Anliegen, weil ich, wie gesagt, in Diskussionen zur Pluralisierung der Ökonomik eben halt standardmäßig immer Marx und Keynes und vielleicht noch die sogenannten Neo-Ricardianer höre. Aber die Ansätze, die ich Ihnen jetzt hier genannt habe, die auch tatsächlich stärker in die Pluralisierungsrichtung gehen, die viel stärker auch sozial, kultur- und geisteswissenschaftlich fundiert sind, die durchaus auch wissenschaftlich seriös sind oder sein könnten, die tauchen da eher so als eine Randbemerkung auf. Ich erwähne das auch deshalb, und das ist vielleicht jetzt auch nicht gerade der positivste Schlusspunkt, aber vielleicht einer, der ein bisschen provokativ zum Nachdenken anregen kann. Der Punkt ist natürlich einerseits, dass diese Ansätze den Nachteil in Anführungsstrichen haben, dass sie offen sind. Da können Sie immer mit dem Argument kommen, oh, ist ja unausgegoren. Wenn Sie ein Konzept haben, was dynamisch sich an Sachen anpassen soll und Gemeinwohl, wenn man das jetzt nicht als ein statisches Konstrukt versteht, was wie so ein Monument im Feld steht, sondern dass sich auch wandeln und verändern kann, dann ist das nicht anders. Zum anderen ist es so, wenn Sie solche Ansätze sehen und es keine Lehrstühle dafür gibt, wenn Sie keine Forschungsgelder dafür akquirieren können, wenn Sie keine Journals haben, wo Sie darüber auch wissenschaftlich publizieren können, ja, dann dürfen Sie sich nicht wundern, dass Sie dann irgendwie immer noch zum Teil in Kinderschuhen stecken oder dann in Bereiche ausgelagert werden, die dann nicht mehr direkt mit Ökonomik zu tun haben, sondern eben, was weiß ich, soziale Arbeit oder irgendwie so. Ja, und der letzte Punkt ist halt, dass man prinzipiell auch da sagen kann, dass die Wirtschaftswissenschaft zwar vielfältiger wird, von der Art und Weise breiter wird, es gibt viele unterschiedliche Ansätze, die sind aber nicht im Grundsatz sehr unterschiedlich. Also wenn Sie sich das mal historisch anschauen, gab es so in den 70er Jahren so eine Hochschuloffensive, Hochschulneugründung, Reformuniversitäten, sind da so Schlagworte, und da sind dann immer mal doch ab und zu mal Ökonomen an die Hochschulen gekommen, die sich mit Marx oder sowas beschäftigt haben. Davon gibt es heute kaum noch Leute. Also keine, die jetzt tatsächlich mal was ganz anderes ökonomisch machen. Und das ja, die sind, wie gesagt, ausgeschieden, da gibt es auch keine, die da nachwachsen. Und sie haben halt das Problem, was ich eben halt geschildert habe, dass sie dann, wenn sie sich mit solchen Sachen wie Wirtschaftsstilen und so weiter beschäftigen wollen, oder das Konzept des vorsichtigen Wirtschaftens, dass sie da eben im Prinzip außerhalb der Wissenschaftsförderung sich da teilweise bewegen.